Man hört mich wunderbar. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr um die Uhrzeit in den Hörsaal gefunden habt. Mein Name ist Michael Prokop. Ich möchte euch in den nächsten 45 Minuten über meine Erfahrungen in einem Open-Source-Projekt berichten. Und gleich vorweg, ihr braucht nichts mitschreiben von den Folien, die kommen nachher online. Und wenn ihr Fragen habt, gern mitnotieren und wir versuchen die am Ende der Session zu klären, beziehungsweise ich bin auch den Rest des Tages da, ihr könnt mich gerne abfangen. Kurz zu meiner Person. Vor langer Zeit das Krimmel-Projekt erfunden, bin nach wie vor der Projektleiter, bin auch sonst im IT-Umfeld unterwegs und käuflich. Ich mag knifflige Probleme, aber keine Drucker. Und mag und mache als Schlagzeuger Musik, lese sehr gerne und besonders gute Bücher und wie auch schon in meinen vorigen Vorträgen, ich nehme gerne Empfehlungen für gute Bücher, vor allem humorvoll entgegen, gerne auch einfach per Mail zuwerfen. So, jetzt die Frage, wer seid denn ihr? Normalerweise fragt man, ist eine Ärztin anwesend, jetzt aber umgekehrt die Frage, wer von euch ist zum ersten Mal auf den Grazer Linux-Tagen? Wow, okay, cool. Moment. Tauchstation. Im großen Hörsaal wird das spannend, aber nochmal die Hände hoch. Hände hoch, wer zum ersten Mal da ist. Herr Wiesel? Ja, fast. Sorry. Sorry. Jawohl. Wer fehlt noch? Das wird knapp. Wow. So, haben wir jetzt, da fällt noch her. So ist noch nachher holen kommen. So, nächste Frage, weiter geht's. Genau, wer von euch ist denn jünger als 20 Jahre? Na, Lehrer, das zählt nicht. Ja gut, dann haben wir doch in der ersten Reihe noch einmal. So. Die werden wir jetzt mit dem Publikum nicht schaffen, dass wir alle austeilen. Wer von euch verwendet denn schon mehr als 20 Jahre Linux? Wow! Ja, wenn was übrig bleibt, holt es euch nachher ab. So, und wer von euch kennt Grimmel? Wow, cool. Und jetzt möchte ich bitten, die Hand umlassen, weil es gibt dann ein Vorher-Nachher-Foto davon. Wer kennt Grimmel? Perfekt. Gibt es irgendjemanden, der nicht auf dem Foto drauf sein möchte? Das schaut jetzt runter. Nicht aufzeigen. Cool, das war's schon. So, also, kurzer Disclaimer. Viele meiner Erfahrungen resultieren daraus, dass ich Fehler gemacht habe. Die Fehler kann und soll jeder von euch auch selbst machen dürfen. Die Idee ist einfach, dass ich meine Sicht auf die Dinge euch mitteile und werde das Ganze in zwei Teile gliedern. Der erste Teil ist ein bisschen, dass ihr versteht, was Krimmel ist, woher wir kommen, was sich da getan hat im Laufe der Zeit. Und im zweiten Teil vom Vortrag möchte ich so ein bisschen auf allgemeine Lektionen und Lehren aus dem, was ich daraus gezogen habe, teilen. Aber jetzt einmal von Anfang an. Es war einmal ein Studienassistent an einem Institut der TU Graz. Da war diverser Computerkram inklusive Drucker zum Richten. Und damit man das macht, gibt es ein damals sehr bekanntes Linux-Live-System Knoppix. Gibt es jemanden, der nicht weiß, was ein Linux-Live-System ist? Gerne aufzeigen. Ja, ich erkläre es super gern. Aber nein. Okay, cool. Also da ist keine Installation notwendig, das bootet man einfach von einem USB-Stick oder dergleichen. Das Problem damals war, es gibt hat's Releases gegeben ohne LVM-Tools, die halt relativ essentiell sind zum Arbeiten und auch diverse spezielle Sysadmin-Tools sind nicht inkludiert. Die Entwicklung von Knoppix war nie wirklich öffentlich oder offen. Also die Knoppix hat man runterladen können, es hat da die Sourcen gegeben, aber was es nicht gegeben hat, ist halt die Möglichkeit, dass man leicht mitarbeitet an dem Projekt. So, vielleicht kann man da was machen. Wie wär's mit einem Knoppix für Sysadmins? Das war die eigentliche Idee. So, der Name kommt auch wirklich daher, Grimmel, mit Ich habe mich geärgert. Der Name ist Programm. Ich habe angefangen mit einer Floppy-basierten Linux-Distribution. Also die hat niemand gesehen außer mir. die war wirklich noch Floppy Disk, Kernel war sehr klein, da hat viel raufgepasst, aber halt trotzdem überschaubar. Und habe aber in vielen Diskussionen damals auch schon mitgekriegt, dass das nicht nachhaltig sein wird. Ich habe das Ganze dann auf Debian und Knoppix als Basis umgestellt. Und 2004 ist es dann im Kunstlabor in Graz mit dem Sven Guckes, mit einer tollen Signatur, Don't Krümmel, Use Krümmel, im ProLinux-Forum wunderbar noch zu finden. Der hat da mitgewirkt und uns da eingeladen, dass wir dort mitmachen. Ist ein inoffizieller Release passiert. Und dann haben wir eine erste öffentliche Krümmel-Release im Oktober gehabt, am Event auf der Seifenfabrik in Graz. Das waren übrigens noch die Kernel-Versionen damals. Und interessanterweise jetzt beim Recherchieren habe ich festgestellt, Ubuntu hat die allererste Release in der gleichen Woche mit uns gehabt. Also wir haben genau den gleichen Start gehabt. Ja, mandatory XKCD. A project some random person in Nebraska has been thanklessly maintaining since 2003. Ja, trifft in dem Fall auch zu. Das thanklessly möchte aber in dem Fall streichen, weil es ist nicht danklose Arbeit. Ich bin nicht allein, sondern es gibt ein Team von aktiven Entwicklern und wir haben auch, wenn man schaut über diese 20 Jahre, die wir in der Geschichte hinter uns haben oder über 20 Jahren eigentlich schon, hat es ganz viele Leute gegeben, die als Krümmel-Entwickler dabei waren. Was vielleicht spannend und erwähnenswert ist, es gibt da Leute auf der Liste, die habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht einmal, wie die ausschauen. Mit denen arbeite ich über 20 Jahre zusammen, auf die kann ich mich verlassen und die Leute können sich auf mich verlassen. Das war schon Remote-Arbeit, bevor das irgendwie jetzt durch aktuelle Krisen quasi erst modern geworden ist. Also in der Open-Source-Entwicklung war das immer schon Usus, dass man gemeinsam remote arbeitet. Und auch besonders schön, viele von den Leuten, die da drauf sind, zählen mittlerweile zu meinen besten Freunden. Also das ist nicht nur, dass es ein Hobbyprojekt ist oder wie man später sehen wird, auch ein Geschäftsmodell, sondern das ist auch wirklich Einzug in das höchstpersönliche Leben. Ich habe so eine Word-Cloud gemacht über die Git-History, die wir haben. Da sieht man schon auf der Liste, dass es einige sind. Das ist sicher nicht vollständig, weil wir nicht alle Repositories mehr aktiv haben und die Infos also dementsprechend nur beschränkt zur Verfügung stehen. Aber ich habe dann weitergeschaut, mit wie viel Release-Contributors haben. Und wir haben über 270 Leute, die Einfluss auf die öffentlich verfügbaren Releases von uns gehabt haben. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das lesen könnt, wo ihr seid. Aber ich weiß, dass mindestens 5 Leute da drauf sind. Oh, wunderschön. Du wirst noch später vorkommen. Ja, wunderbar. Wer glaubt denn, dass er da was beigetragen hat zu Krümmel? Bitte einmal Hände hoch. Da gibt es mehrere. Ah. Jogi, du stehst genauso drauf. Ja, cool. Karl steht da drauf, ja. Ja, wunderbar. Also wie man sieht, das ist kein Einzelprojekt und das ist nicht eine einzelne Person, die dahinter steht, sondern das ist wirklich ein Projekt, an dem viele Leute beteiligt waren. Das Ganze ist sehr früh losgegangen schon. Also wenn man denkt, wir haben die erste öffentliche Release im Oktober 2004 gemacht. Wir haben schon im September, das werden die wenigsten vielleicht von euch wissen, das Debian-Bug-Tracker-System kann man sich auch selbst installieren. Also im Sinne von, das hat nicht nur Debian. Wir haben eine eigene Installation vom Debian-Bug-Tracker-System für uns gehabt. Das hat dann grundsätzlich gut funktioniert, also vor allem für die Bauer-User, für die User, die halt nicht aus dem Debian-System oder dem Ökosystem kommen, war das halt trotzdem mühsam. Also es ist sehr viel über Mail, das war für viele Leute halt ein bisschen ungewohnt auch für die Kommunikation. Also userfreundlich war es nicht sonderlich. Wir haben 2006 auf Roundup Issue Tracker umgestellt. Es gibt es noch immer, aber es war damals ein Python-basiertes Tool, ein Webinterface und allem drum und dran. Hat wunderbar viele Jahre funktioniert, bis dann halt irgendwann die Spammer überhand genommen haben und dann sehr mühsam waren, die irgendwie fernzuhalten. 2017 ist dann GitHub Issues, hat zumindest für uns einen Status bekommen, dass man das verwenden kann. Mittlerweile gibt es so Moderationsfeatures, Projektplanung, man kann Leute auch blockieren. Also man kann dieses Moderationshandling, das man eigentlich bei einem Projekt hat, wo es halt dementsprechend auch unfreundlichere Leute vielleicht einmal geben sollte, geht das alles wunderbar. So, Bugtracker ist einmal jetzt super wichtig für die Zusammenarbeit in der Community, also dass die was machen, aber eben nicht nur für Entwickler, sondern auch wirklich für die User. Wenn Leute Probleme haben, dann möchten sie halt nicht irgendjemandem eine Mail schreiben müssen oder dann vielleicht kriegt man da überhaupt jemals eine Antwort, sondern die können nachschauen, ist das ein bekanntes Problem, auf das ich da komme? Wenn nicht, dann kann ich mich halt leicht an die Leute wenden. So, weiter geht's. Jetzt ist schon wieder was passiert. Initial waren wir nur im i386 und FileAC, also das war eine Alternative zu SysV. Das ist jetzt sehr technisch, also braucht es nicht aussteigen. Deswegen, 2005 ist dann Krümmel 2SB gekommen. Da ist dann modern geworden, dass man das Ganze auf einen USB-Stick installiert, dieses Live-System. Schön, ewig lang nicht mehr gesehen. Der Mark Habert sitzt da im Publikum, der hat die Idee für Krümmel Small gehabt. Das war eine damals, ich habe nachgeschaut, 50 MB ISO, also das war wirklich klein. Danke für die Anregung, Mark. 2006 ist Krümmel die Bootstrap dann erfunden worden. Es ist nach wie vor aktiv, um Debian zu installieren, ohne dass man den Debian-Installer braucht. Krümmel Live ist dann gekommen. Man muss dazu sagen, wie funktioniert so ein Live-System, wie entsteht denn das? Das war damals, da habe ich das ISO von Knoppix genommen und geschaut mit, wie kann ich das jetzt für mich anpassen. Da bin ich dann dankenswerterweise damals von ein paar Debian-Entwicklern so mit, oh mein Gott, das darf man doch nicht machen, darauf hingewiesen worden, dass das vielleicht anders gehen könnte. Ich habe das Ganze dann so angefangen mit, das könnte man sich selbst skripten, automatisieren. Und das Build-Tool ist dann dieses Krümmel Live geworden, das gibt es bis heute und mit dem bauen wir unsere ISOs. Jeder kann es selber machen. Also wenn jemand da Krümmel sich selbst bauen will, das ist das Tool, das wir verwenden und das steht unter der GPL zur Verfügung. Dann hat sich herausgestellt, das wäre jetzt super praktisch, wir machen nicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wann wir Zeit haben, Public Release, sondern es gibt täglich den aktuellen Stand unserer Software und dem, auf dem wir basieren, also in dem Fall Debian, kann man sich täglich das Aktuelle runterladen. Wenn was kaputt wird, merkt man das, bevor man dann zu einer stabilen Version kommt. Das war sehr praktisch. AMD64 ist dazugekommen, das ist das, was wir heute eigentlich auf unseren Rechnern kennen. Und dann Krümmel Medium, so als Zwischenvariante zwischen dann Krümmel Small, also das war das kleine ISO, und dem großen, das halt wirklich full-blown mit X.org damals auch und allem drum und dran gekommen ist. 2011 haben wir das wieder verworfen, das hat sich herausgestellt, das ist keine gute Idee. Jetzt haben wir drei verschiedene Varianten, die Leute wissen nicht, welche soll ich jetzt eigentlich verwenden. Mittlerweile sind wir einfach nur mehr bei einem kleinen und einem großen gelandet. Und 2017 haben wir die Umstellung auf Systemd, also von FileAC auf Systemd gemacht. Hat sich für uns sehr positiv herausgestellt. Krümmel 2HD war der Versuch, oder das haben wir eigentlich lang gehabt, mit das, was ich jetzt als Live-System verwende, das kann ich genauso auf die Festplatten installieren. Das war für viele Leute damals, da waren die Installer auch noch nicht so toll, eine wirklich tolle Variante, schnell zu einem funktionstüchtigen System zu kommen. Herausgestellt hat sich halt, das ist halt super schwer, das weiter zu aktualisieren, weiter zu supporten. Das haben wir dann verworfen, haben wir gesagt, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Das ist jetzt nur mehr Krümmel die Bootstrap. 2024 ist dann ARM64-Support dazugekommen. Das ist jetzt eine Plattform, die halt jetzt im Laptops noch eher weniger verbreitet ist, aber gerade im Serverumfeld immer populärer wird. i386 ist weg, also das sind wir jetzt los. Und Krümmel 96 war eine Variante, da hat man das 32-Bit- und das 64-Bit-System auf ARM ISO gehabt und dann hat man aussuchen können, was man davon bootet. Auch das gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Also übergeblieben sind, wenn man sich das anschaut, über diese 20 Jahre von dem, was wir gestartet haben, überhaupt nichts mehr. Also das i386 gibt es einfach nicht mehr. FileAC gibt es nicht mehr und wir sind jetzt bei AMD64 und ARM64 gelandet. Das war damals natürlich alles nicht voraussehbar. So. Wichtiger Milestone war noch Continuous Integration und QA. Das ist für mich persönlich so um 2011 besonders relevant geworden. Also das Software-Game, die hat Hudson geheißen. Er hat dann einen Streit mit Oracle gehabt und ist dann in Jenkins geforkt worden. Das war ein wichtiger Meilenstein für uns. Der Chris, der nach wie vor Entwickler bei uns ist, der hat mir das gezeigt, dass man das, was ich manuell mache, da eigentlich automatisiert machen könnte. Ich war total angefixt und wollte das unbedingt weitermachen. Wir haben dann ein Plugin geschrieben für Jenkins, wo man das direkt integrieren kann. Und das ist heraus sogar noch ein eigenes Projekt entstanden. Das nennt sich Jenkins Debian Glue. Das ermöglicht in einer Continuous Integration Debian-Pakete möglichst einfach zu bauen. Das Interessante dabei ist, dass das, was zuerst nur für mich persönlich interessant war, das hat auch andere Leute interessiert und es wird nach wie vor von Projekten wie LLVM oder der Wikimedia und Devon verwendet, dass die ihre Debian-Pakete einfach automatisch rausbauen. Wir haben letztes Jahr dann von Jenkins auf GitLab umgestellt, aus verschiedenen Gründen. Haben GitHub Actions jetzt im Einsatz, auch eine Variante, um automatische Tests zu machen, kommen wir später noch ein bisschen dazu. Und den Hinweis auch noch, OpenQA haben wir angefangen einzuführen, das ist das automatische Testen von ISOs. Da gibt es heute von der Sarah um 14.30 Uhr im Hörsaal I1 auch einen Vortrag dazu. Also wenn euch das interessiert, schaut euch das vielleicht an. So, wer von euch kennt Versionskontrolle? Also fast alle. Was verwendet ihr heute dafür? Git, okay. Ja, das war damals Subversion bei uns. Wir haben die History davon übrigens nicht mit. Also ich habe das nachgeschaut, also das haben wir wirklich verworfen. 2006 haben wir dann den Umstieg auf Mercurial gemacht. Das war damals irgendwie sehr modern. Und schon 2 Jahre später waren wir dann mit Git dabei. Wir haben ein eigenes Gitolite gehostet. Und da hat sich aber herausgestellt, also 2024 haben wir dann wirklich den Primary von unserem eigenen Git, wo wir nur den Mirror auf GitHub gehabt haben, umgedreht. Also das Ganze herumgestellt. Also jetzt ist das Primary GitHub, einfach weil die Plattform uns halt mehrere Möglichkeiten gibt, wie wir damit arbeiten. Also das ist was, auf das werden wir noch später kommen. Wichtig, alles unter Versionskontrolle stellen. Es ist so praktisch, wenn man im Nachgang dann schauen kann, mit was hat sich denn eigentlich getan, was war damals eigentlich der Grund, dass ich das geändert habe. Das betrifft sogar so Mediendateien, also Logos, das sind Sachen, die können sich über die Zeit ändern. Alles, was man in Versionskontrolle hat, kriegt man in irgendeiner Art und Weise wiederhergestellt. Also es ist auch wirklich für das eigene Future Self super wertvoll. Ja, wir haben auch Bloggen und Doku-Wiki mit einem Wiki online gebracht, sehr schnell. Das Blog ist super interessant. Wir haben das geschafft, dass wir das seit damals keine Daten verlieren. Also wir haben das originale Blog über die über 20 Jahre weiterverwenden können und es ist sehr schön, um sich zu erinnern, was damals oder vor längerer Zeit sich vielleicht getan hat, dass man dann irgendwann nicht mehr vergisst. Also bei der Recherche bin ich drauf gekommen, dass ich Leute vor 20 Jahren im Blog schon erwähnt gehabt habe, dass ich nicht mehr gewusst habe, dass wir überhaupt damals schon Berührungspunkte gehabt haben. Wunderschön, also ein Blog, wo man einfach so Projektstatus festhält, wunderbare Sache. Und leider beim speziell über 20-jährigen Projekt stellt man dann auch fest, dass ganz viele Links, die man irgendwo hat, Videos, Bildergalerien von Entwicklertreffen und dergleichen, die gibt es dann halt nicht mehr. Also bei mir haben sich über 35.000 Mails angesammelt in der Mailbox seit Beginn, also zu Grimmel. Da kann ich viel nachschauen, aber viele andere Leute halt haben keinen Zugriff drauf. Und das WebArchive möchte ich nur empfehlen, also schaut, dass dort zumindest die Sachen gesichert sind oder alles, was halt euch wichtig ist, mitmigrieren und mitsichern. Wir haben auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben CDs, DVDs, Artikel in Fachzeitschriften gehabt. Also das ist auch ganz schön, wenn man dann so irgendein Heft in der Hand hat, wo dann die eigene Software drauf ist und man das irgendwie in der Hand hält und nicht nur irgendwo digital am Bildschirm. Wir haben eigene Grimmel-Editionen gemacht. Also ich war bei RoboCup von der TU Graz mit involviert zum Beispiel. Wir haben für die Linux-Tage in Graz, Linux-User kamen zur Linux-Tage, custom gebrandete Grimmel-CDs gehabt und diverse Gadgets natürlich, so USB-Sticks, Shirts, Tasten, alles, was halt irgendwie praktikabel ist und auch wirklich verwendet wird. Wir haben soziales Miteinander gehabt, immer wieder auf Entwicklertreffen. Das ist super, um sich mit Leuten auszutauschen, um mit Leuten auch wirklich sich Fokus auf irgendeine Arbeit setzen zu können, mit den Leuten auch netzwerken. Es sind Events, wo man die Stände hat, also da möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, schaut bei den Projektständen vorbei, wo sich die Leute die Zeit nehmen, dass sie ihr eigenes Projekt ausstellen und präsentieren, da kommt man mit den Leuten ins Gespräch und Pressespiegel haben wir gesammelt oder versucht zu sammeln, wo wir überall vorkommen, so Linux-Magazin, Linux-User-CD, freies Magazin, das gibt es nicht mehr. Wer kann sich noch an ProLinux erinnern? Ja, jetzt sind 2020 leider verschwunden, es war eine sehr große Community, der Standard.at. Also das ist dann schön, wenn man natürlich ein bisschen eine eigene Werbung fürs Projekt hat. Reach out. Wir haben damals eben Twitter und Identica, falls das jemand noch ein Begriff ist, also ein Mikroblogging-Dienst verwendet. Das ist relativ schnell weggefallen für uns, Twitter X natürlich ebenfalls. Jetzt sind wir aktuell auf Mastodon, Blue Sky ist ein bisschen ein Testbed. Und was ich aber als einziges wirklich über die Zeit überdauert hat, war IRC. Wir sind seit Anbeginn auf Freenode gewesen, da waren wir 17 Jahre, dann hat es dort ein bisschen einen Eigentümerwechsel gegeben und da sind halt alle weggelaufen. Wir sind jetzt auf OFC und das Interessante ist, da sind Leute dabei, die halt wirklich über 20 Jahre dort kontinuierlich dabei geblieben sind und es finden auch immer noch neue Leute immer wieder mal rein. Das ist ein sehr, sehr dauerhaftes Medium, auch wenn es natürlich die Frage ist, ob es die eigene Zielgruppe bedient. Mailinglisten ist ein spezielles Thema, finde ich. Damals war Murat so freundlich und hat uns das gehostet. Wir haben es dann selbst gehostet, um flexibler zu sein. Und 19 Jahre später sind wir wieder zurück zu Murat gegangen, dankenswerterweise, weil die einfach die Infrastruktur haben. Mailinglisten ist ein sehr aufwendiges Thema. Also das ist was, das kein Spaß ist, aber hat zumindest community-technisch schon eine Auswirkung gehabt. Und wichtig ist überlegen, welche Zielgruppe man denn eigentlich bedient. Also wenn Leute nicht so computeraffin sind, die werden es halt eher nicht ins IRC schaffen. Da ist vielleicht ein Forum oder Discord oder was auch immer halt vielleicht das Interessantere. Ja, es war aber nicht alles eitle Wonne die ganze Zeit. Am Anfang war vor allem dieser Boot-Vorgang super mühsam von so einem Live-System. Also ich weiß nicht, wer mal in die Richtung geschaut hat, aber damals war es halt wirklich noch ein Init-RE, hat das geheißen, und kein Init-RAMFS. Da hat man /Linux-RC, da ist der Kernel dann mit reingesprungen. Da haben wir den Teil, der war einfach handgeschrieben von uns. Super mühsam. Da ist dann speziell im Debian-Umfeld Init-RAMFS-Tools aufgekommen. Da war ich dann auch Beitragender. Ich habe immer wieder Patches gesendet und war dann sehr schlecht beim Nein sagen und bin dann auf einmal Maintainer geworden von dem Projekt. X.org war super mühsam, also wer heute an Linux startet, das funktioniert halt einfach out of the box. Das war damals nicht so, da hat man auch so sogenannte Modlines manuell für die Frequenz vom Monitor setzen müssen. Wir haben ein Tool geschrieben, das diese Informationen ausgelesen hat, das Ganze automatisch erstellt hat. Das sind Sachen, die heute halt nicht mehr notwendig sind und sehr mangelhafte Hardware-Erkennung. Also da hat es kaum Hot-Plugin gegeben. Also das, was heute UDEV übernimmt, das war damals DevFS. Das war alles sehr, 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 sehr mühsam. Und etwas, was heute auch gelöst ist, Problem ist einfach, weil es im Mainline-Kernel ist, das war damals ein sogenanntes Out-of-Tree-Modul, da hat immer der Kernel und der User-Space zusammenpassen müssen und das war eine Katastrophe. Also ich habe da eigentlich nur Kompatibilitätscode im Endeffekt maintained und Kernel-Module dazu gebaut. Das waren damals alles sehr unschöne Sachen. Nichts davon gibt es for free. Also so eine kleine Gegenüberstellung, wie es damals ausgeschaut hat, da war sehr vieles manuell. Also beim Testen, Infrastruktur hat man sehr viel selbst machen müssen. Da gibt es heute einfach Provider, Service Provider, die einem das abnehmen, wenn man das möchte. Wir haben die Website halt wirklich mit der Hand geschrieben. Also zuerst nicht einmal noch irgendein Template-System gehabt, das wir dann später eingeführt haben. Patches sind, also Beiträge zu Code sind per Mail hin und her gegangen. Heute kann man das als Pull-Request oder Merge-Request reinbringen in die Projekte. Code-Review-Systeme sind aktuell. Und damals war Open Source definitiv eine komplette Nische. Also das war so mit, was machst du da und wer bezahlt das und was ist das überhaupt, wer verwendet denn das überhaupt? Und heute hat jeder von uns halt oder sehr viele, sagen wir mal, irgendein Open Source basiertes System in der Hand, sei es jetzt, dass es ein Handy ist, wo das in Einsatz kommt, im Auto wird Open Source verwendet etc. Es ist also heute eine ganz andere Welt, viel bekannter und viel weit verbreiteter. Ja, abschließend möchte ich da sagen, also damals war nicht alles besser. Und was uns sehr viel Nerven über die Zeit gekostet hat, sind Spammer. Das ist also Bug-Tracking-System, habe ich schon erwähnt, da sind sie gekommen. Im Wiki haben sie uns die Sachen verunstaltet, auf den Mailinglisten haben wir sie abfangen müssen. Im IRC, da sind meistens dann zum Glück Moderatoren zur Verfügung. Im Blog, wenn man ankündigt, eine neue Release, so schnell kann man gar nicht schauen, wo aus verschiedensten Ländern die sogenannten Pingbacks daherkommen, mit die halt ihre eigenen Artikel promoten müssen oder über Kommentare. Und was mich sehr persönlich getroffen oder geärgert hat, ist, wir haben so die Möglichkeit gehabt, dass man Donations macht, also dass man unserem Projekt Geld spendet. Und was in einer gewissen Zeit sehr massiv vorkommen ist, haben Leute die sogenannte $1 Payment ausgelöst und nachher Käuferschutz beantragt. Und PayPal hat genau das gemacht. Die haben dann bei uns gefragt, mit warum habt ihr nicht geliefert und somit, wir haben nichts zum Liefern. Die können das gratis runternehmen, es gibt da nichts. Das ist eine sogenannte Carding Attack. Die ist nur aufwendig gewesen. Also da hat irgendjemand halt $1 investiert, um zu schauen, ob die Zahlmethode, die dahinter steht, halt in Wirklichkeit legitim ist. War natürlich der Fall. Der Dollar ist bei mir angekommen, aber im Endeffekt habe ich in ein Käuferschutzprogramm dann reingehen müssen und sehr viel Aufwand reinstecken müssen. Also das haben wir deswegen abgedreht, also Donations hat es dann nicht gegeben, haben wir einfach nicht mehr angekündigt, das war weg. Es hat aber sehr schöne Rückmeldungen gegeben. Also ich habe jetzt zum Beispiel zum 20 Jahre Grimmel-Feier aufgerufen, dass mir Leute Postkarten schicken und wir haben da wunderbar aus der ganzen Welt, das ist ein Auszug da, aus Sydney haben wir welche gekriegt, Cambridge, aus Graz. Amerika. Also das war wunderschön. Also da haben wir, also nachdem ich nicht weiß, ob die Leute das haben wollen, dass was draufsteht, aber da waren wirklich wunderschöne Texte auch auf der Hinterseite von der Postkarte drauf. Also das ist was, es gibt auch wirklich tolles Feedback und Rückmeldungen und das motiviert dann durchaus sehr. Es gibt Unerwartetes, mit dem wir vor 20 Jahren halt überhaupt nicht gerechnet haben. Also zum Beispiel Krümel ZShell.rc stellt sich heraus, das ist eine Konfiguration für die ZShell, also eine Shell, mit der viele Leute halt arbeiten. Die ist out of the box halt überhaupt nicht verwendbar. Die ist, hat keine Completion, nichts aktiv. Da muss man also sehr viel tunen, damit es erst gut passt. Wir haben da so eine Konfiguration gefunden, die den Leuten gut gepasst hat. Und da stellt sich halt heraus, mit die Leute verwenden das einfach auf ihren Servern, auf ihren Laptops. Und das ist ein aktives Projekt geworden, wo jetzt Leute herkommen mit, na, Krümel brauche ich jetzt aktuell nicht, aber eure ZShell-Config habe ich. Sehr schön, da haben wir den Frank, der bei ZShell Upstream dabei ist. ZShell Lovers, Projekt, das von Matthias gestartet wurde, das jetzt unter Krümel-Flagge läuft. Krümel die Bootstrap ist eine sehr aktive Community und Jenkins Daemon Glue gibt es halt nach wie vor. Was interessant war, für mich vollkommen unerwartet, ich habe immer gedacht, das wird das große Problem, so eine 700 MB ISO irgendwie zu verteilen. Das war überhaupt nie ein Thema. Die Leute haben uns die Buden eingerannt mit, dürfen wir euch auch euer ISO hosten? Also das war so dieses, wie Netzwerk-Traffic halt ausgetauscht wird, die waren da interessiert, in die Richtung aktiv zu werden. Also wir haben auf der ganzen Welt Mira von Anfang an eigentlich gehabt und das ist bis heute kein großes Problem. Mir ist über die Arbeit an Krümel dann, eigentlich bin ich reingerutscht in so Open-Source-Entwicklung. Also mir hat der Firma angeboten, wir würden dich anstellen, aber du kannst da selbstständig arbeiten. Ich bin ein Einzelpersonenunternehmen damals geworden. Und durch viele nette Leute, die geglaubt haben, dass ich da dazu fähig bin, die haben gesagt, mir möchtest nicht offiziell unter Debian-Flagge das Ganze machen. Und die haben mich da reingebracht und ich bin seit 2009 dann auch offizieller Debian-Entwickler. Wieder ein Zufallsprodukt, mit dem ich nie geplant habe, ist Krümel Forensik. Das ist für Strafverfolgungsbehörden und IT-Forensiker ein Produkt. Da hat sich herausgestellt, dass das Krümel unter bestimmten Randbedingungen damals schon besser war als die kommerziellen Produkte. Und die haben gesagt, magst du das nicht irgendwie mit Support und so anbieten? Das Ganze gibt es heute nach wie vor. Das ist ein Side-Business geworden. Ich bin dann gefragt worden, ob ich nicht ein Buch zu den ganzen Themen schreiben will. Das hat es dann auch irgendwie geschafft, dass das gedruckt wird. Wir haben Projektsponsoren gefunden, also Firmen, die gesagt haben, wir würden euch Sachen sponsern, Hauptsache ihr habt was Sinnvolles davon. Die sind bis heute mit an Bord. Wir sind ein offizielles Debian-Derivat geworden, also wir fahren unter offizieller Debian-Flagge. Wir haben eine Firma herausgegründet, die aus dem ganzen Dunstkreis entstanden ist. Wir haben eine Auftragsentwicklung geschafft, also dass eine Firma zahlt, dass wir diesen ARM-Support macht und wir mittlerweile sogar gesponsert Releases. Also wenn wir regelmäßig genug unsere Releases machen, kriegen wir Geld dafür. Ganz wichtig, möchte jetzt da sagen, wie man das sieht, also ich habe das versucht, da mit ein paar Herzen zu visualisieren. Ganz viele Ideen und Features stammen von anderen Leuten. Die sind nicht von mir gekommen, sondern andere Leute, die diese geniale Idee gehabt. Und das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das wird man jetzt super schlecht sehen, ist mal klar, kennst du sonst auf die Folien. Also das ist ein Easter Egg übrigens, das wir am 20. Geburtstag beim Bootvorgang eingebaut haben. Mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie nahe man am Geburtsdatum dran ist. So ein Easter Egg. Ja, wenn Sie nicht gestorben sind, das Märchen vom ersten Teil, um zum Abschluss zu bringen. Wir möchten den Fokus natürlich jetzt weiter im Krümel-Projekt auf so Konsolen und Productivity setzen. Dann System-Builder, Krümel die Bootstrap, Krümel Live, dass diese Tools sehr speziell und sehr fokussiert sind, dass die Leute es gut verwenden können. Und natürlich die Krümel-ISOs. Die Release-Frequenz erhöhen. Das Interessante dabei ist, wenn man die Release-Frequenz erhöht, dann muss man weitere Sachen automatisieren. Es muss immer weniger Aufwand werden, sonst macht man es nicht. Deswegen das wollen wir auch weiter raufdrehen und mehr automatisiertes Testen. Also, dass wir nicht erst draufkommen mit, ups, da haben wir was übersehen. Beim nächsten Mal sollte es vielleicht der Test abfangen. So, wir hatten von euch ein Namensschema für eure Rechner. Ja, ihr habt euch mehr Gedanken gemacht als ich damals. Weil, was macht man bei Krümel? Wie spricht man das aus? Wenn man das liest und mit einem Amerikaner, mit einem Briten redet, hat der keine Ahnung, mit wie das gedacht ist, weil das Wort gibt es halt in der Form. Das ist dann GRML oder so. Welche Bedeutung hat das in anderen Sprachen? Auch da haben wir keine großen Fragen gestellt damals. Und gibt es die Domain überhaupt oder den Projektnamen vielleicht schon? Das war damals natürlich noch wesentlich leichter. Heute ist das ein größeres Thema. Krümel ist ein Name, den ich, wenn ich das gewusst hätte, heute nicht mehr nehmen würde, weil es ist halt, er klingt jetzt nicht sehr hochprofessionell. Wir haben es halt interessanterweise trotzdem geschafft, damit durchzukommen. Und Copyright Trademark ist natürlich ein Thema, da gibt es den Trick, dass man halt zum Beispiel einen Städtenamen oder sowas verwendet, wo es kein Copyright geben kann, aber über das habe ich mir damals keine Gedanken gemacht. Wir haben das Ganze ein bisschen ausgeglichen mit Release-Namen, die ein bisschen spezieller sind davon. Manche haben den Charakter eines Sickerwitzes, den, also Das ist mein Liebling, weil den versteht man echt nur, wenn man es ausspricht. Oder die Laktoseallergie. Ja, also wir haben wirklich tolle Release-Namen geschafft, mit denen wir uns ein bisschen auszeichnen. Und wir nehmen Vorschläge für neue Release-Namen entgegen. Also wer weitere Ideen hat, bitte zuwerfen. Gibt es mit Credits. So, nächstes Problem ist, unter welcher Lizenz stellt man denn jetzt das eigene Open-Source-Projekt? Da kann man ewig drüber diskutieren, da kann man sehr viel philosophieren, abhängig davon, was man für Projekt hat und welche Ansprüche man hat. Es gibt noch zwei Vorträge direkt auf den Grazer Linux-Tagen um 11 Uhr jetzt im Anschluss da hier und von Florian um 16 Uhr im Hörsaal I7. Also wenn euch das Thema interessiert, schaut bitte die anderen Vorträge, ich möchte da jetzt gar keine Zeit damit aufbringen. So ganz viel Tolles, was man in so einem Open-Source-Projekt mitnimmt. Man arbeitet mit wirklich, wirklich smarten Leuten zusammen. Man ist ja nicht beschränkt darauf, dass es nur die eigenen Leute in der eigenen Stadt sind, sondern die können weltweit zusammenkommen. Das sind vielleicht Leute, die sich genau für das gleiche Thema interessieren. Das heißt, man hat die Möglichkeit, mit den Besten der Besten zu arbeiten und das war mir immer wichtig. Die Zusammenarbeit ist typischerweise, das sage ich immer mit, ist viel freundlicher als mit jemandem, der Geld dafür nimmt, weil die Motivation einfach eine vollkommen andere ist. Das Open-Source-Umfeld vor 20 Jahren war anders als heute, aber es ist heute genau, das kann genau der gleiche Spaß noch sein. Und für mich, also das ist das, was ich mitgeben möchte, ist, mir ist es nicht so wichtig, was ich da konkret mache, sondern mit wem. Das heißt, überlegt euch bei einem Open-Source-Projekt, mit wem ihr das Ganze macht, weil da wird viel Zeit reinlaufen oder zumindest kann viel Zeit reinlaufen und da sollt ihr mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten. Wenn ihr das macht, schreibt gute Changelogs. Es ist ganz, ganz mühsam, wenn eine neue Version rauskommt und die Leute wissen nicht, ist mein Problem jetzt da gefixt? Gibt es ein neues Feature drinnen? Das sind so Sachen, die kann man alle wunderbar abfangen, indem man einfach brauchbare Changelogs schreibt, also die Änderungen, die es an der neuen Software gibt. Vergebt Credits an die Leute, die was beitragen. Das ist, wenn Leute ihre eigene Freizeit oder sei es auch Arbeitszeit investieren, die sollen irgendwas davon haben und wenn die schon das Softwareprodukt selbst veröffentlichen, dann können sie zumindest namentlich erwähnt werden. Das lässt sich leicht in Git-Commits, das lässt sich in Changelogs, in Release-Ankündigungen unterbringen. Mir war das immer wichtig und das hat sich immer ausgezahlt, weil so haben die Leute die Wertschätzung wahrgenommen. Dokumentation und zwar nicht nur für End-User. Also das sind nicht nur dass Leute, die eigene Software verwenden, dann irgendwie eine Dokumentation, sondern auch fürs Interne. Also was läuft dann Infrastruktur intern? Wie funktioniert das? Wie spielt das zusammen? Welche Ansprechpersonen gibt es? Einfach damit das dokumentiert und festgehalten ist, weil eben 3 Jahre später oder 5 Jahre später oder vielleicht 20 Jahre später weiß man das dann vielleicht wirklich nicht mehr. Tests. Das ist was total unterschätzt wird, aber wenn was nicht getestet ist und man ändert irgendwas an der eigenen Software und es geht kaputt, dann merkt man es normalerweise viel zu spät, wenn man nicht automatische Tests dafür hat. Wir haben das super erfangen, also zum Beispiel eben mit diesen bereits erwähnten GitHub Actions, dass wenn jemand einen Pull Request schickt, dann laufen automatisch Tests in allen möglichen Konstellationen durch. Funktioniert die Änderung so weit, dass es nichts von dem bisher Bekannten kaputt macht? Im besten Fall, wenn ein neues Feature eingeführt wird, gibt es natürlich auch gleich sofort einen Test dazu. Und Standards etablieren. Also Leute schauen halt, wie ist der Coding-Stil im Source-Code, wie schauen die Commit-Messages aus, gibt es Formatierungstools, die automatisch laufen, gibt es irgendwelche Linter, gibt es alle möglichen Quality-Assurance-Tools. Alles, was in Verwendung ist und wo die Leute sehen da gibt es schon was und das kann ich mich halten, machen die ganzen Beiträge natürlich viel leichter. Wenn man dann trotzdem einmal einen Blödsinn macht, dann sollte man offen dazu stehen, dass man was falsch gemacht hat. Dass die Leute sehen okay, Fehler werden akzeptiert. Das ist besonders bei großen Projekten wird es dann auch immer entscheidender, also nämlich der Umgang mit Feedback. Es gibt positives Feedback, das motiviert, das ist toll. Also macht es auch bitte bei Open-Source-Projekten, die ihr verwendet. Schickt den Leuten eure Nachricht, selbst wenn es dann nur ist mit super, hat mein Problem gelöst oder ganz toll und hat darüber gefreut. Also das motiviert die Leute. Es gibt negatives Feedback, das hilfreich ist. Also ihr könnt es auch sagen es hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, aber könnte man vielleicht so oder sowas machen? Und dann gibt es die Art von negativem Feedback, die komplett demotiviert. Also wenn man halt Leuten eigentlich nur eine Grandnachricht schickt schickt es halt einfach nicht ab. Was ich empfehlen kann, ist, sammelt das besonders tolle Feedback für die schwachen Momente, die man hat. Also egal jetzt, ob im Open-Source-Projekt oder für euch persönlich. Das ist super schön, wenn man dann so ein Archiv hat, eine eigene Mailbox oder einen eigenen Ordner, wo man einfach das ablegt oder im Dateisystem, was auch immer, also wie ihr das Feedback kriegt, wo man dann sieht, das Ganze, was ich gemacht habe, hat halt doch einen Zweck. Warnen möchte ich vor zentraler Infrastruktur aus folgender Perspektive. Das war mit Organic Map hat es erwischt. Das möchte ich gar nicht ins Detail gehen, was da passiert ist. Aber die sind halt sanktioniert worden und deren GitHub-Account ist halt von einem Moment auf den anderen einfach deaktiviert worden. Die haben alles migrieren müssen insofern. Und es ist die zentrale Infrastruktur ist super, also so eine Plattform wie GitHub. Aber man sollte überlegen, mit was ist denn, wenn das nicht mehr funktionieren sollte, der Zugang zu dem Ganzen. Gibt es dann ein Backup? Haben wir irgendwo eine Kopie davon liegen? Können wir das Ganze auch anders nutzen? Also es geht so weit mit, wenn GitHub ausfällt, ist das halt typischerweise amerikanische Zeit und nicht europäische Zeit. Das heißt, wenn wir was machen wollen, ist so mit, ja, dort halt in der Nacht, jetzt hat es halt gerade die Priorität. 6 Stunden später schaut es dann vielleicht anders aus, aber wenn ihr was releasen wollt, geht es halt gerade nicht. Umgang mit Änderungen. Also wir sind mehrfach gebissen worden dafür. Wenn man ein Feature irgendwo einmal implementiert, irgendwas angeboten hat, dann sagt man, das war eine schlechte Idee, das können wir nicht mehr maintainen, der Aufwand ist zu groß und irgendwas. Es wird immer irgendjemanden geben, der sagt mit, aber ich habe dort in der Ecke habe ich da einen Rechner stehen, der ist erst 15 Jahre alt und der tut super seinen Job, ihr müsst es weiter supporten. Also solche Leute wird es immer geben. Überlegen mit, wie hoch ist der Wartungsaufwand, dass man manche Sachen supportet. Manchmal ist es einfach nicht schlecht, wenn man alte Zöpfe abschneidet. Ihr solltet jetzt von Zeit zu Zeit überlegen, bewegen wir uns eigentlich noch in die richtige Richtung? Also ist das, was wir machen, eigentlich noch das, was wir vorgehabt haben? Also manchmal entwickeln sich Projekte weit weg vom Anfangszweck, weil die Leute halt, die besonders laut sind, die vielleicht gar nicht Teil der Zielgruppe sind, halt eher gewinnen mit, das brauchen wir unbedingt und in Wirklichkeit die Core-User oder die große Basis ein bisschen vergessen wird. Man kann Sachen ab und zu auch ändern, loswerden oder verbessern, also wirklich wieder dieses Zöpfe abschneiden. Und das muss man nicht ausreden mit, das haben wir immer schon so gemacht. Also das ist sowas mit, warum ist das so im Einsatz? Naja, war halt immer so. Und entwickelt sich das Projekt eigentlich noch in die richtige Richtung? Also ist das, was wir machen, überhaupt noch das, was wir machen wollten? Und dazu ist wichtig, dass man sich ein Ziel, eine Vision definiert mit, was möchten das eigene Projekt eigentlich machen? Also es war bei Grimmel immer wieder Thema mit, wen bedienen wir damit eigentlich wirklich? Aber auch wichtig ist es, also gerade für diese Unterprojekte, die sich herausgegliedert haben, zu sagen mit, was ist denn eigentlich der Zweck von dem Tool, das wir da haben. Im Community Building ist wichtig zu wissen, da habe ich, oder zu lange, das war sicher ein Fehler meinerseits, zu lange nicht erkannt, wie groß der Netzwerkeffekt auf Plattformen wie GitHub ist. Auf GitHub haben halt viele Entwickler sowieso schon ein Login. Das heißt, die können dort leichter ein Issue erstellen, die können dort leichter einen Pull-Request schicken. Da sind die ganzen Tools soweit standardisiert und die Workflows, dass jeder weiß, wie man damit hantieren muss. Das Problem ist, wenn man einen eigenen Bug-Tracker hat, wenn man eine eigene Versionskontrolle wieder mit einem eigenen Login hat, müssen die Leute dann relativ viel Aufwand betreiben, damit sie überhaupt was beitragen. Wir haben User-Service gemacht, wo wir Feedback erhalten und ganz wertvolles Feedback damit kriegt. Und wir haben dann immer geschaut, mit anderen Leuten die Contributions leicht zu machen. Also diese sogenannten Drive-Through-Contributions, wo Leute irgendwo eine Kleinigkeit finden und sagen, mit, ah, das müsste aber leicht zu fixen sein, das ist ein 5-Minuten-Job. Das können es leicht machen, genau über so Plattformen wie in dem Fall GitHub, gibt es auch andere, GitLab und Co. Das ist ganz wichtig und was man da nicht unterschätzen sollte, manchmal ist halt das Beitragen in einem Projekt so lustig, oder so einfach, dass die Leute dann picken bleiben. Also die haben gedacht, mit, das mache ich nur einmal, aber die stellen dann fest, ah, Moment, das sind Gleichgesinnte, das Projekt taugt mir, das war jetzt einfach, die Zusammenarbeit könnte da super sein. Und mein Tipp dafür ist, was ich immer persönlich mache bei anderen Projekten, das schaut immer so aus mit, das ist kein Aufwand und das ist eh nur ein trivialer Change, aber da sehe ich, wie das Projekt tickt. Also ich fixe dann irgendeine Typos, es gibt keine Dokumentation ohne Typos, überspitzt formuliert, mir fällt das halt relativ schnell auf. Die fixe und schau, wie das Projekt damit umgeht. Also interessiert dich das überhaupt? Wie zeitnah machen sie das Ganze, dass sie es annehmen? Gibt es Kritik? Gibt es dann vielleicht überhaupt kein Feedback? Dann sieht man mit, wenn man dort einen größeren Aufwand reinstecken würde, zahlt sich das Ganze dann überhaupt noch aus. Und ich war sehr picky mit, was ich annehme und so mit, ja, ist das jetzt 100% ideal? Im Zweifelsfall kann man halt jede Änderung wieder zurückstellen. Also das Git Revert, also mit dem man die Änderung wieder retour nimmt, das gibt's halt, nutzt diese Möglichkeiten, dass ihr Sachen wieder rückgängig macht. Jetzt abhängig davon, wir haben jetzt gesehen, Krümmel ist ein Projekt, wo nicht eine Einzelperson dahinter steckt, sondern wo wir ein Team haben. Wenn ihr ein Einzelpersonenprojekt habt, habt ihr natürlich komplett andere Einschränkungen und Constraints, mit denen ihr umgehen müsst. Ihr habt Kommunikation mit anderen Leuten zum Abstimmen. Desto mehr Leute im Team sind, desto komplizierter wird es, desto größer das Projekt ist. Also nehmen wir als Beispiel das Debian-Projekt her mit über 1000 Entwicklern. Gibt es natürlich ganz andere Randbedingungen, als man hat ein Projekt, wo ein, zwei oder drei Leute sind. Empfehlung, Struktur, Konservatismus. Mit neun Leuten kann man das aufbrechen, indem man Leute an Bord holt, die halt das Ganze noch nicht aus historischer, gewachsener Perspektive sehen. Die haben dann die Möglichkeit, da frischen Wind reinzubringen. Aber die anderen Leute haben auch ihr eigenes Leben, also auch das wahrnehmen, dass die Prioritäten vielleicht von anderen sind. Und da muss man herausfinden, was motiviert die anderen Leute eigentlich. Also es gibt die Art von, Nerds, die halt technisch Spannendes jetzt einfach machen wollen. Die brauchen irgendwas Herausforderndes in der Freizeit oder für ihr eigenes Projekt. Die möchten halt eigentlich nur den technischen Teil machen. Dann andere wollen halt Credits. Die brauchen was, also überspitzt formuliert, so wie für den Lebenslauf oder für die Öffentlichkeitsarbeit, die sie machen. Es gibt manche, die wollen einfach nur Community. Die wollen Zusammengehörigkeit mit anderen Gleichgesinnten haben. Das muss man rausfinden, mit was die Leute motiviert. Und manchmal steht man dann am Schluss trotzdem allein da mit einem Problem. Also selbst wenn es die Community gibt. Also auch mit dem muss man umgehen können. Nicht alle Leute machen die Arbeit so, wie man das vielleicht dann haben wollte. Also Leute können verschwinden oder sie hinterlassen auch Baustellen, die manchmal auch unbekannt sind. Also wo man gar nicht gewusst hat, dass jemand auf der Infrastruktur irgendwas angeboten hat, was vielleicht nie besprochen wurde. Nichts ist so permanent wie eine temporäre Lösung. Ich spreche aus guter Erfahrung. Da hilft Dokumentation, also wirklich dokumentieren. Auch wenn es langweilig ist, wenn man das einmal gewöhnt ist, kommt man da sehr, sehr, sehr leicht in den Flow, dass das einfach mit passiert und das in Teams bilden, das Ganze. Also, dass nicht eine Person etwas alleine macht, sondern schauen, dass immer mindestens eine zweite Person involviert ist, dass wenn die eine Person krank ist, auf Urlaub ist, was auch immer, halt irgendjemand anderer zur Verfügung steht. Also, diesen sogenannten Pass-Faktor minimieren. Ja, es gibt da schwierige Leute, Rage-Quits, Ghosting, also wo man einfach nie wieder was hört. Und das Soziale ist komplizierter als die Technik. Also wenn ihr glaubt, die Technik ist der herausfordernde Teil eines Open-Source-Projektes, nein, ist es nicht. Das ist der leichte Teil. Der Umgang mit Menschen ist das, was das Ganze macht. Ja, und wir haben von zwei Leuten von denen, die da drauf waren, dass Sven Kukas und der Matthias sind in der Zwischenzeit sogar verstorben. Also auch das passiert. Also wenn Leute halt verschwinden aus dem Projekt, sehr traurige Geschichten, aber auch mit dem muss man umgehen als Projekt und dann schauen, was da passiert. So, don't panic, es gibt keine Zauberkugel und keine eierlegende Wollmilchsau. Also der Anspruch kann nicht sein, dass man alle Leute zufriedenstellt. Erfolg lässt sich nicht erzwingen. Also ich würde behaupten, ich hatte Glück mit dem Projekt, dass es in der Form ausgegangen ist, weil ich gedacht habe, ich baue mir halt mein eigenes System, damit ich am Institut die Probleme fixen kann, dass dann irgendwann irgendwie mein beruflicher und mein Freundeskreis daran hängt, hätte ich nie erwartet. Und man sollte nicht irgendwas for granted nehmen. Also es ist nicht automatisch immer alles für einen da. Und auch nicht für immer. Die Arbeit am Projekt soll Spaß machen. Also fokussiert euch drauf. Also irgendwann kommt der Punkt mit, da macht man dann irgendwann nur mehr Sachen, die dann eigentlich vielleicht nervig sind. Schritt zurück machen und schauen, ist das irgendwas, das man wieder auf die lustige Schiene kriegen kann. In einem Open-Source-Projekt kann man gleichgesinnte und tolle Menschen kennenlernen. Also das werden viele vielleicht auch von euch bestätigen können. Und so wie in meinem Fall, ich mache halt eigentlich nichts anderes als Open-Source-Entwicklung oder arbeiten im Open-Source-Umfeld. Das, was damals nur ein Hobby war, ist in meinem Fall ein Job geworden. Es muss nicht werden, also wenn jemand sagt, das möchte ich mal als Spaß aufrechthalten und Daily Business ist was anderes, perfectly fine. Aber das kann halt funktionieren. Und ganz, ganz wichtig, gute Balance mit dem restlichen Leben finden. Also die Prioritäten richtig legen, weil morgen ist auch noch ein Tag. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Habt ihr noch Fragen? Der Wiesel schaut, wie wenn er eine Frage hätte. Ah, bitte. Also die Frage war mit, kann man auf GitHub irgendwie das, den sozialen Aspekt vor allem mit Spam und Phishing, wie man das mit dem umgeht, also dass man das unterbindet. Also wir haben für uns grundsätzlich die Erfahrung gemacht, das Leichteste ist, dass wenn jemand einen Blödsinn macht, den melden, weil normalerweise ist der innerhalb von wenigen Minuten gesperrt, der Account. Also das, wo der, die Moderationsart quasi hat für uns super funktioniert. Was sonst, wenn in einer Diskussion ausartet, reduzieren auf Contributors, also dass Leute, die nicht im Team sind, einfach nichts mehr schreiben können, also dieses Thread-Locking quasi. Mit dem ist es für uns ganz gut gegangen. Also wir haben noch nicht mehr gebraucht. Also wenn das Problem noch darüber hinausgeht, müsste man reden. Aber GitHub ist da aus unserer Perspektive immer, hat sehr gut funktioniert für uns, wenn man die Sachen einfach auch meldet. Also nicht nur sperren oder blocken den User, sondern auch wirklich melden an GitHub. Und das ist auch zwei Minuten, nicht einmal zwei Minuten Arbeit, geht super schnell und das geht normalerweise sehr schnell. Mhm. Ja, genau. Also das Feedback war, die User zu restriktieren mit, je nachdem wie lange sie schon aktiv sind, beziehungsweise was, wie hast du gesagt, damit das für einen Stream mit ab? Ah, sehr guter Hinweis. Ah, sehr gut. Also es gibt die Möglichkeit auf GitHub, dass man Leute nur beitragen lässt, die schon länger als 24 Stunden dort sind, auf GitHub, auf der Plattform, also dass man unterbindet, dass Bots oder Leute herkommen und sofort Spam verteilen, das kann man aktivieren. Sehr guter Hinweis, danke. Gibt es noch Fragen? Peter?
Wenn du so zurückschaust, die über 20 Jahre, ja. Was wäre das eine Ding, was du anders machen würdest, wenn du einmal da bist?
Was? Okay. Also die Frage war mit, wenn ich zurückschaue auf Krimmel und auf die über 20 Jahre und eine Sache anders machen würde, wenn ich jetzt sterben würde. Gute Frage. Also wahrscheinlich, also das, was vielleicht der Wo ich nie recht gewusst habe, wie man es wirklich macht, und das merkt man ja bei der Liste mit den Contributors, wo ich dann nachgeschaut habe, also dieses Leute ins Team holen, also was ist der Aspekt mit, wann nimmt man jemanden hinzu und wann sagt man nein, und dieses eine klare Kommunikation schaffen mit, wann kann jemand ins Team rein und wann ist jemand aus dem Team wieder raus. Also das war ein schwieriger Prozess, Leute, die halt mehrere Jahre nichts mehr beitragen, aber im Endeffekt dann als aktiver Grimmel-Entwickler gelistet werden und man halt auf die Leute dann aber nicht zählen kann. Das hat, glaube ich, im Projekt selbst so ein bisschen Disharmonie geführt. Also ich glaube, das würde ich ändern, einfach damit das Projekt flüssiger vonstatten gehen kann, also dass mehr Leute was beitragen können. So, wo liegen wir denn in der Zeit? Vielleicht eine Minute noch? Geht das noch? Habt ihr noch Fragen? Eine Frage noch da hinten. Bitte. Von Kali Linux und Krimmel Forensik meinst du? Okay, also was ist der Unterschied zwischen Krimmel Forensik und Kali Linux? Also Kali Linux ist eine Pentesting-Distribution, die haben die Forensik-Features, Also wir, Krimmel selbst hat einen Forensik-Modus, in dem man booten kann, wo man versucht zu vermeiden, dass Zugriffe auf Festplatten stattfinden. Das Feature, das ich da implementiert habe, ist mittlerweile in andere Distributionen mit reingeflossen. Aber wenn man weiß, also wenn ich jetzt der bin, der untersucht wird mit dem System, kann ich den Boot-Prozess so weit abfangen, dass ich mich dagegen wehre. Das kann weder Kali Linux noch ein Krimmel speziell unterbinden. Da ist die Idee, da hat Krimmel Forensik einfach einen komplett spezifischen Modus. Also dass wenn dein Rechner untersucht wird, kannst du nicht wissen, wie ich dich untersuche. Das ist einfach nur eine technische Spezialität drinnen. Kali Linux ist für Pentesting super, das ist einfach komplett anderer Use Case. Krimmel Forensik hat einen anderen Anspruch, das ist nicht für Pentesting gedacht, sondern wirklich für die forensische Analyse. Wenn die Details interessieren, können wir uns da gerne dann auch überhalten. So, aber ich glaube, wir sind jetzt von der Zeit her am Limit, damit auch andere Vortragende noch aufbauen können, beziehungsweise ihren Hörsaalwechsel schafft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus